Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser. Guten Tag. Wir setzen in dieser Sendung die Reihe Faschismus verstehen fort, die Sie in der vergangenen Woche schon im Büchermarkt hören konnten. Wir gehen darin der Frage nach, wie alles begann, was später in den Faschismus, den Zweiten Weltkrieg und die Shoah mündete. Denn angeblich hat ja niemand etwas gewusst. Aber gerade viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller beobachteten genau die Veränderungen, die in den 20er und frühen 30er Jahren in der Gesellschaft vor sich gingen und verarbeiteten sie in ihren Büchern. Auch in vielen Kinderbüchern aus dieser Zeit scheint der aufkommende Faschismus auf die eine oder andere Weise auf. Anne-Kathrin Weber stellt drei Kinderromane aus der Weimarer Republik vor.
Ein 12-jähriger Junge fährt mit dem Zug zu seiner Großmutter nach Berlin. Seine Mutter hat ihm Geld mitgegeben, auf das er gut Acht geben soll. Es kommt aber, wie es kommen muss. Auf der Zugfahrt wird er von einem Mann mit steifem Hut bestohlen. Kaum in Berlin angekommen, beginnt der Junge daher, den Dieb zu verfolgen und wird dabei von einer Gruppe abenteuerlustiger Großstadtjungen unterstützt.
Emil fühlte sich wunderbar erleichtert. Denn Pech bleibt nun zwar auf alle Fälle Pech, aber ein paar Kameraden zu haben, die freiwillig mit von der Partie sind, das ist kein kleiner Trost.
Diese Passage stammt aus dem Kinderbuchklassiker Emil und die Detektive von Erich Kästner. Ein Roman, der bis heute als Inbegriff der Kinder- und Jugendliteratur der Weimarer Republik gilt. 1929 erschienen, zelebriert der Großstadtroman die Solidarität unter Kindern, die aus verschiedenen Milieus stammen. Kästner präsentiere damit ein Gesellschaftspanorama, das für die Weimarer Republik selbst prägend gewesen sei und das den Roman bis heute anschlussfähig mache, sagt die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenapp. Allerdings spare das Buch politische Themen weitgehend aus.
Der Roman ist ja eine gesellschaftliche Utopie, denn ungeachtet der gesellschaftlichen Verwerfungen, die es in der Realität gab, ist das in dem Roman überhaupt nicht spürbar. Es gibt weder Aufmärsche von links noch von rechts. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, keine Inflation, nix eigentlich.
Auch wenn man vorsichtig sein solle, das Wissen von heute auf die Literatur von damals anzuwenden, sagt Gabriele von Glasenapp, gäbe es im Roman eine Figur, die in Emils Wahrnehmung mindestens autoritäre Züge aufweise, und zwar den Wachtmeister. Vor seiner Abfahrt hatte Emil in seiner Heimatstadt nämlich ein Denkmal beschmiert und befürchtet nun, dass der Polizist ihn dafür belangen könnte.
Das ist so ein regierungstreuer Wachtmeister, streng, wenig flexibel, ja, so wie man es eben aus dem Kaiserreich kannte. Dass da Linien für die Zeit nach 33 verlaufen, müssen wir gar nicht drüber reden, das ist so.
Und auch in der Massenszene gegen Ende des Buches, als die Kinder den Dieb stellen, blitzt das Bild einer Gesellschaft auf, in der es normal und sogar begrüßenswert ist, wenn ein Mensch zur Strafe gejagt und eingekesselt wird. Emil und die Detektive standen nicht auf der Liste der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen. Kästners andere Werke wurden hingegen verbrannt, genauso wie die dezidiert linke Kinderliteratur der Weimarer Republik. Ein Beispiel hierfür ist der Roman Ede und Unku der kommunistischen Autorin Alex Wedding, die eigentlich Margarete Weißkopf hieß. Das Buch, das ebenfalls in Berlin spielt, erschien 1931 und wurde in der DDR als Schullektüre wieder aufgelegt. Aktuell ist es nur antiquarisch erhältlich. Der Protagonist ist ein ebenfalls 12-jähriger Arbeiterjunge namens Ede Sperling. Als sein Vater arbeitslos wird, beginnt Edes kommunistisches Coming of Age. Der Junge erfährt Stück für Stück, dass Arbeit nicht nur dafür wichtig ist, die Familie zu ernähren, sondern dass sie auch für die gesellschaftliche Zugehörigkeit prägend ist. Unser einer, diese Selbstbezeichnung durchzieht den Roman. Er zeigt auch, dass die Gesellschaftsordnung der Weimarer Republik grundlegend hierarchisch angelegt war. Diese Erkenntnis wird über die Figur des ehemaligen Oberpostsekretärs Abendstund vermittelt, der unaufgefordert zu Familie Sperling zu Besuch kommt, mit Gehpelz, weißer Weste und einem Spazierstock mit Bulldoggenkopf. Angesichts der Arbeitslosigkeit des Vaters beginnt der Beamte über die soziale Schere zu dozieren, mit Behauptungen, die uns auch heute noch, insbesondere aus dem rechtskonservativen Lager, begegnen.
Natürlich, es gibt auch Elend, es gibt auch Armut, aber auch große Faulheit. Die Menschen heutzutage streichen ja lieber für nichts und wieder nichts die schöne Unterstützung ein, als dass sie auch nur einen Finger rührten.
Diese soziale Stigmatisierung und Ächtung kontrastiert die Autorin mit Edes Freundschaft zu einem Mädchen namens Unku, einer Sintisar. Mittlerweile ist bekannt, dass das Mädchen, das Alex Wedding zur Figur der Unku inspiriert hatte, im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde. In der Weimarer Republik habe es neben dezidiert linker durchaus auch kolonialistische und sogar explizit faschistische Kinder- und Jugendromane gegeben, sagt Gabriele von Glasenapp.
Das bekannteste ist nun mal Mittlerjunge Quecks von dem Schänzinger. Aber es gab natürlich auch noch andere, die es nicht ganz so deutlich gemacht haben. Das ist eine Literatur, die sich ganz stark an der linken Kinderliteratur orientiert, nur eben aus einer anderen Perspektive. Aber natürlich hochideologisch, noch überhaupt nicht genozidal, sondern man will nicht ausschließen, sondern man will eigentlich einschließen. Also das heißt, man möchte im Grunde genommen den Linken, in Anführungszeichen, zeigen, wie toll die eigene Bewegung ist, die nationalsozialistische Bewegung. Natürlich alles sehr martialisch, alles natürlich sehr männlich dominiert.
Auch in Ede und Unku und in Emil und die Detektive dominieren Jungen die Handlung, werden männlich konnotierte Werte und Verhaltensweisen wie Ehre, Emotionsunterdrückung und Pflichterfüllung betont. So lobt Emils Großmutter nicht nur die wagemutigen Jungen, die den Dieb eingekesselt hatten, sondern auch einen Jungen, der als Kleiner Dienstag bekannt ist, für seinen Anteil an der Verbrecherjagd.
Er hat 2 Tage am Telefon gesessen. Er hat gewusst, was seine Pflicht war. Und er hat sie getan, obwohl sie ihm nicht gefiel. Nehmt euch an ihm ein Beispiel.
Trotzdem, betont Gabriele von Glasenapp, seien Protagonisten wie Emil und Ede keine Identifikationsfiguren für die wachsende nationalsozialistische Bewegung gewesen. Romane wie Emil und die Detektive und Ede und Unku stellen laut von Glasenapp vor allem Kinder in den Mittelpunkt, die selbstbestimmt schwierige Situationen meistern. Auch der Großstadtroman Nickelmann erlebt Berlin von Tami Oelfken hat die Kindheitsautonomie zum Thema. 2020 wurde er zum ersten Mal seit seinem Erscheinen vor knapp 90 Jahren wieder aufgelegt. Das Buch handelt von einem 10-jährigen Kind, das am liebsten durch die Straßen streunt und dabei beispielsweise einfach so in einen Filmdreh gerät.
Es ist ganz klar, dass von diesem Tage an Nickelmann geneigt war zu glauben, dass die interessanten Dinge nicht in der Schule vorkamen. Und dass sie durch zu reichlichen Schulbesuch viele Dinge verpassen würde, die weit wichtiger waren als alles, was je in der Schule passieren konnte.
Sie. Das Pronomen verrät, dass in dieser Erzählung ein Mädchen im Zentrum steht. Nickelmann heißt eigentlich Gertrude Linde. Damit bricht das Buch mit dem Muster, dass Mädchen in den Kinderbuchklassikern der Weimarer Republik zwar oft fulminante Auftritte haben, wie zum Beispiel Emils Cousine Pony Hütchen, aber letztlich doch nur nebensächlich am Geschehen beteiligt sind. Das Besondere am Kinderroman Nickelmann ist aber nicht nur, dass er eine weibliche, ziemlich rebellische Protagonistin hat, die mit anderen starken Frauen aufwächst. Der Roman thematisiert auch den Antisemitismus, der kurz vor der nationalsozialistischen Machtübernahme im Alltag der Kinder präsent ist. Dazu gibt es eine Schlüsselszene. Es ist 7:50 an einem Schultag kurz vor Weihnachten. Die Kinder erfreuen sich gerade an den knisternden Kerzen auf ihrem Adventskranz, als auf einmal ein älteres Kind in die Klasse von Nickelmann und ihrer Freundin Marianne ruft:
»Ha, die dummen Göhren feiern mit den Juden!«
Und damit beginnt schließlich eine hitzige Diskussion in den eigenen Schulbankreihen.
»Es ist wahr«, weinte Natalie, »Sie haben unseren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen!« Nickelmann brüllte vor Wut. »Quatsch doch nicht, das ist doch längst verjährt, das ist doch ewige Zeiten her. Wir haben überhaupt nicht euren Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen«, schrie Marianne tatendurstig. »Und wer das nochmal sagt, dem haue ich ordentlich ein paar runter.«
In diesem kurzen Dialog wird klar, Marianne, Nickelmanns Freundin, ist Jüdin. Eine Information, die ganz beiläufig erfolgt.
Das wird nicht herausgestellt pädagogisch, sondern das fließt einfach ein in diesen Roman. Und das macht den ziemlich starken. Also das haben wir in sonst überhaupt keinem dieser Großstadtromane. Und da kommen auch keine jüdischen Figuren vor.
Sagt die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenapp. Im Roman beendet die Schulglocke das Thema.
Marianne schrie noch: »Saudumme Christen!« Und das hätte sie besser nicht tun sollen. Nickelmann war ein Christ, wenn sie auch nichts dafür konnte. Die Klasse beruhigte sich sehr schnell. Wenn die Kinder auch gerade keine freundlichen Blicke miteinander tauschten, so saßen doch brav Juden, Christen und Dissidenten auf den Bänken nebeneinander unter dem Adventskranz.
1931 veröffentlichte Tami Oelfgen diese Zeilen. Nur 2 Jahre später sollte die Szene einer längst überholten Utopie gleichen. Alle 3 Kinderromane zeigen eine Gesellschaft, die vielfältiger ist als je zuvor, modern und im Aufbruch, die aber gleichzeitig vom Erbe des Kaiserreichs geprägt bleibt, von Werten und Verhaltensweisen, die zwar nicht bestimmend, aber dennoch anschlussfähig sind, für die Ideologie und den Terror, die ab 1933 Einzug halten sollten.
Anne-Kathrin Weber über Kinderliteratur aus der Zeit der Weimarer Republik. Nun haben wir einiges erfahren über den in der Kinderliteratur vor 1933 aufscheinenden Faschismus. Zeit, den Bogen in die Gegenwart zu schlagen und über die heutige Rechte und ihren Zugriff auf die Kinderliteratur zu sprechen. Caroline Röder ist Professorin für Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit einem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteraturforschung. Ich habe sie gefragt, Frau Röder, gibt es so etwas wie eine Kinderliteratur der neuen Rechten?
Man kann sagen ja und nein. Also es gibt bisher noch sehr wenige kinderliterarische Texte, die man der neuen Rechten zuschreiben könnte. Zumindest sind sie mir nicht bekannt. Und vielleicht gibt es auf ultrarechten Plattformen solche Angebote, aber das weiß ich nicht. Allerdings ist es anders, wenn wir uns über Jugendliteratur unterhalten. Da gibt es erstens natürlich eine Schnittmenge mit dem allgemeinliterarischen Markt. Und hier gibt es neue rechte Literatur. Und dann gibt es natürlich für die Jugendliteratur auch andere Medien, in denen diese Literatur verbreitet wird. Und das wäre unter anderem zum Beispiel die Musikszene und der Rechtsrock. Wobei man nicht jetzt die ganze Rechtsrock-Szene verteufeln sollte, aber hier finden Sie richtig Jugendliteratur, Medien, die rechtsgerichtet ist.
Mir fällt jetzt der Antaios Verlag ein, der ja ein bekanntes Beispiel ist für einen Verlag, der neurechte Literatur veröffentlicht. Erscheinen dort auch Kinder- oder jugendliterarische Titel?
Nein, der Antaios Verlag hat keine Kinder- und jugendliterarischen Titel im Programm. Allerdings haben sie Empfehlungslisten für Kinder- und Jugendliteratur bzw. sogenannte Erziehungsratgeber. Und da sticht ein Band hervor von Ellen Kositzer und Caroline Sommerfeld. Das sind 2 Autoren, die sich auch dezidiert zur rechten Szene rechnen. Und die empfehlen Kinder- und Jugendliteratur. Ich würde sagen, es ist eine politische Schrift, die versucht, massiv Meinungslenkung zu machen mittels Literatur.
Vielleicht auch vom Antaios Verlag abgesehen. Welche Kinder- und Jugendliteratur wird denn von der neuen Rechten propagiert?
Das ist eine wilde Mischung. Aber diese wilde Mischung ist nicht rein zufällig, sondern die entspricht eben dieser rechten Programmatik. Zum einen haben sie Sagen, Märchen, im rechten Gedankengut werden die sozusagen zur volkstümlichen Literatur gerechnet. Also sie finden dort Grimm und Hauff und Schwab als Sagenstoffe. Die werden propagiert als gute Vorlesestoffe und gute Literatur. Dann bezieht man sich auf Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Und hier sind das meistens Texte, die zum Beispiel im NS auch als hoffähig galten, also Hermann Löns zum Beispiel. Es wird zum Beispiel auch Karl May empfohlen, das war der Lieblingsautor von Adolf Hitler. Also Sie sehen, so im Schlagschatten taucht dann rechtes Gedankengut auf, ohne dass die Titel das wirklich verkörpern. Und dann haben Sie auch Titel, die sehr altbekannt sind und die eher so traditionelle Familienbilder, traditionelle Genderrollen vorstellen, endet pleiten. Und schließlich, und das ist das Interessante, besteht diese Kinder- und Jugendliteratur auch in einer Form der Abgrenzung. Es wird ganz, ganz deutlich gemacht, was man alles nicht möchte. Und diese Texte, die man nicht möchte, das sind Texte, die sich beschäftigen mit zum Beispiel Diversität, mit kultureller Vielfalt, mit Transgender und solche Fragen. Und es werden auch Titel öffentlich genannt und es wird vor ihnen gewarnt.
Frau Röder, ich würde gerne noch ein konkretes Beispiel aufgreifen, und zwar ein Beispiel für die Schwierigkeiten, die es mit Klassikern geben kann. Da gibt es ja im Moment eine Debatte über Ottfried Preußler. Ein Gymnasium in Pulach will sich umbenennen, weil Preußler in seiner Jugend überzeugter Nazi war und auch wegen einiger Dinge in seinen Büchern. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, über Preußlers Verstrickungen, über seine Bücher. Interessant ist aber, wie die AfD auf diese Debatte aufgesprungen ist. Mögen Sie das vielleicht mal nachskizzieren?
Eigentlich ist der Vorgang, dass eine Schule sich mit ihrem Namensgeber auseinandersetzt, ein unterstützenswerter Vorgang. Und es wäre vielleicht auch nur eine Zeitungsnotiz wert. Aber Sie sehen ja, dass eine regelrechte Empörungskampagne jetzt initiiert wird. Das Ganze läuft jetzt so unter dem Stichwort Die kleine Hexe, also ein Titel von Preußler, wird jetzt auf diesem Scheiterhaufen der Wokeness verbrannt. Also das ist völlig überhitzt. Wenn man sich diese Debatte ansieht, dann sieht man auch, dass es nicht um Inhalte geht. Die Menschen, die auch die Journalisten, die darüber schreiben, setzen sich nicht zum Beispiel mit dem Titel auseinander, um den es geht, nämlich dieses Erntelager Geier, das Preußler Anfang der 40er Jahre oder Ende der 40er Jahre, wurde es dann publiziert, geschrieben hat und was ein regelrechter propagandistischer HJ-Roman ist. Und Preußler war verstrickt in den NS, er war auch Mitglied in der NSDAP. Aber worüber jetzt ja auch gestritten wird, ist, dass er sich nach dem Krieg nicht sehr viel dezidierter zu diesen Jugendarbeiten geäußert hat oder sie auch verschwiegen hat. Für mich ist eigentlich an dieser Debatte am meisten erschreckend, wer da alles mitzieht und wie man dieser Aufregung, dieser Empörungskampagne folgt und nicht was dagegen setzt. Und mich interessiert aber ehrlich gesagt eher die wissenschaftliche Seite der Debatte und die Einflussnahme, die zunehmend auf die Wissenschaft ausgeübt wird. Es gibt Klagedrohungen gegen fundierte, missliebige Publikationen oder auch gegen Aussagen. Wir beobachten auch, dass auch renommierte WissenschaftlerInnen sich im rechten Spektrum zunehmend präsentieren, ihre Werke dort präsentieren und dass sie auf dem Buchmarkt auch ihre Werke publizieren, zum Teil mit wissenschaftlich sehr unsoliden Vorgehensweisen, die erkennbar rechts sind. Und die wissenschaftliche Community müsste da sehr aufmerksam und sehr entschlossen dagegenhalten.
Lassen Sie uns doch vielleicht mal allgemein nachzeichnen, wie denn die Kommunikation verläuft. Also welche Medien werden benutzt, um eine bestimmte Art von Kinder- und Jugendliteratur zu pushen und andere zu bashen, die der neuen Rechten nicht in den Kram passt?
Also es gibt in der Zwischenzeit schon ein breites Netz an rechten Institutionen, die als Kommunikationskanäle dienen. Bekannt ist ja das Buchhaus Loschwitz zum Beispiel. Und bekannt ist der Antaios Verlag, den Sie auch schon genannt haben. Der Verleger ist Götz Kubitschek. Und um diese Personen wie Götz Kubitschek oder Susanne Dagen, die Buchhändlerin in Dresden, mit ihrer Buchhandlung, aber auch mit ihrer Literatursendung aufgeblättert, zugeschlagen mit rechten Lesen, da hört man sozusagen schon den Duktus, da werden eben literarische Sendungen gemacht, die aber gleichzeitig immer wieder als Sprachrohr für politische, dogmatische Propaganda verwendet werden. Es gibt eine ganze Menge Blogs auch und es gibt eine Menge andere Foren. Die möchte ich jetzt hier aber ehrlich gesagt gar nicht nennen. Man findet sie aber relativ leicht. Und das Problem ist auch, dass sie natürlich nicht in dicken Buchstaben drüber stehen haben, wir sind ein rechter Blog, sondern für jüngere Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer ist das zum Teil eben nicht einsichtig, in welchen Kontexten diese Sachen stehen und dass sie damit rechtes Gedankengut sich downloaden. Ja.
Wie gehen Sie denn an der Hochschule und in der Lehre mit solchen rechten Materialien um?
Man kann Studierende dafür nur sensibilisieren. Man muss versuchen, dass Studierende selbstständig recherchieren, lernen und sehr vorsichtig mit Materialien und solchen Texten umgehen. Aber die Rechte hat sich das sozusagen auf die Agenda geschrieben, im Bildungsbereich sehr aktiv zu werden. Und sie stellen in vielen Downloads kostenfrei Materialien zur Verfügung. Und dann tauchen eben diese Quellen auf in Hausarbeiten, in Schulstundenvorbereitungen und sowas. Das ist das eine. Das andere ist, man kann natürlich so operieren, dass man mit Texten arbeitet, die warnen vor Rechtsradikalismus oder die Geschichten erzählen über die Zeit des Nationalsozialismus. Das ist eine Schiene und die ist auch sicher richtig und wichtig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht in meiner Lehre, dass ich dort mit Originaltexten aus dem NS arbeite, natürlich in einem kritischen, wissenschaftlich reflektierten Rahmen. Das heißt, es werden Texte vorgestellt wie der Hitlerjunge Quecks oder der Giftpilz, also ein abscheuliches antisemitisches Bilderbuch. Und das ist dann das erste Mal, dass Studierende konfrontiert werden mit der Sprache des NS, mit der Programmatik, mit der Art, wie diese Propaganda literarisch umgesetzt wird. Und meine Erfahrung ist die, dass das nochmal ganz andere Reflexionsprozesse in Gang setzt.
Jetzt wüsste ich gerne noch, Frau Röder, sprechen wir, weil wir nun mal in einer Sendung über Kinder- und Jugendliteratur reden, über ein Nischenthema oder welchen Stellenwert hat denn die Kinderliteratur und Jugendliteratur für die neue Rechte?
Die hat einen sehr großen Stellenwert. Es dient sozusagen nur als Tarnkappe. Es geht nicht wirklich um Literatur, sondern es geht unter dem Deckmantel literarischer Themen um die dezidierte Verbreitung von politischen Haltungen und Meinungen. Also zum Beispiel gibt es eben diesen Band Vorlesen und darin werden eben auch bedeutsame heutige Autorinnen und Autoren der Kinder- und Jugendliteratur vorgestellt, wie Gudrun Pausewang oder Andreas Steinhöfel. Wenn Sie dann auf diese Seiten blättern, dann lesen Sie voller Erstaunen als erstes, dass man von den Texten von Pausewang wie Die Wolke oder Die letzten Kinder von Schevenborn, also zwei sehr bekannte Titel von ihr, dass da eine ganze Generation traumatisiert worden ist. Und dann kommt ein völlig marginaler Titel von Pausewang. Das ist dann der Scheinversuch, sehr wohl auch Pausewang vorzustellen. Und das ist, guck mal an, dann ein Text über die Flucht der Familie nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder zweites Beispiel Steinhöfel, Mitte der Welt, ein Coming-out-Roman von ihm aus früheren Jahren. Da liest man, dass es in diesem Text ja nur um Homosexualität und psychische Störung ginge und dass man sowas ja wirklich nicht seinen Kindern empfehlen möchte. Und sie müssen natürlich literaturhistorisches Wissen haben und vorbereitet sein, um auch einschätzen zu können, wie ist das jetzt zu bewerten, was ich da lese.
Lassen Sie uns mal auf die andere Seite gucken, Frau Röder. Es gibt ja zahllose Kinder- und vor allem Jugendbücher, auch die von der Zeit des Nationalsozialismus oder auch den Gefahren rechter Ideologien von heute erzählen. Eignen sich diese Bücher denn als Warnungen und um zu sensibilisieren dafür, wie rechtsextreme Positionen entstehen können?
Ja, natürlich. Es gibt natürlich eine ganze Bibliothek an Literatur, die sich mit dem NS oder dem Holocaust und all diesen Verbrechen an der Menschheit auseinandergesetzt hat und darüber auch sehr bewegende und sehr historisch richtige und wichtige Themen erzählt. Aber es gibt natürlich auch in der heutigen Zeit Texte, die schon in der deutschen Geschichte einen Schritt weitergehen und zum Beispiel zeigen, wie ist denn die neue Rechte entstanden, wie ist sie herangewachsen, zum Beispiel nach 89-90. Da würde ich gerne darauf verweisen, dass in diesem Kontext sehr viele Texte sehr authentisch, aber auch literarisch sehr anspruchsvoll erzählen, nicht nur aus der Zeit der DDR, sondern auch zum Teil über Generationen hinweg erzählen, wie NS-Traditionen weiterleben, züngeln und dann das Ganze umschlägt oder auch aufbricht über die Wende oder die sogenannte Wende. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und ist auch näher dran an jungen Leserinnen und Lesern heute, als wenn wir jetzt so weit zurück in die Geschichte gehen.
Haben Sie denn mal Beispiele dafür, wie Kinder- und Jugendbücher zugleich literarisch anspruchsvoll und auch inhaltlich nachvollziehbar über rechte Ideologien erzählen?
Ja, einen Titel würde ich gerne nennen. Das ist von Manja Präkels, Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Das ist ein wirklich außergewöhnlich schöner Text. Klingt ein bisschen seltsam, weil er sich mit Rechtsradikalismus auch 89, 90 beschäftigt. Erzählt wird von einer Kinderfreundschaft, von einer Familie. Und bei dieser Kinderfreundschaft mit diesem Oliver, von dem erzählt wird, zeigt sich, dass dieser Oliver sich immer weiter radikalisiert, immer weiter in eine Gewaltspirale gerät. Und dann wird in dieser Geschichte erzählt von rechtsradikalen Überfällen, sogar von Totschlag. Und man sieht, wie diese Protagonistin ins Straucheln gerät. Aber dieses Buch erzählt eben warm und eindrücklich und erschütternd und auf der anderen Seite eben auch mutmachend aus dieser deutsch-deutschen Geschichte und dieser Zeit.
Die Literaturwissenschaftlerin Caroline Röder über Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß von Manja Präkels und über die neue Rechte und ihren Umgang mit Kinder- und Jugendliteratur. Noch zwei wichtige Auszeichnungen aus dieser Woche. Der mit 8.000 Euro dotierte James-Krüss-Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an den Autor Nils Mohl. Und die Kranichsteiner Stipendien für Kinder- und Jugendliteratur erhalten in diesem Jahr die Autorinnen und Autoren Mareike Krügel, Andreas Langer, Caroline Wahl und David Blum. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Dina Netz.